Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt, unser Herr Jesus Christus. Amen. Ja, wie gesagt, ganz neu dieser Predigttext, für mich auch spannend, nach so vielen Jahren mal einen ganz, ganz neuen Text zu haben, zu dem ich noch nie gepredigt habe. Vers 37, da geht's los, wer mitlesen will, Lukas Evangelium, Kapitel 19, ab Vers 37. So kam Jesus zu der Stelle, wo der Weg vom Ölberg nach Jerusalem hinabführt. Da brach die ganze Schar der Jüngerinnen und Jünger in lauten Jubel aus. Sie lobten Gott für alle die Wunder, die sie miterlebt hatten. Damit geht's los. Wir stellen uns vor, Jesus steht oberhalb der Stadt. Wenn man oben am Ölberg steht, kann man ganz Jerusalem überblicken. Man sieht den Tempel unmittelbar vor sich liegen. Er ist von noch weit entfernt. Man muss durch das ganze Kidron-Tal durch noch. Aber der ist so groß, man kann ihn fast anfassen. Und die Jünger und Jüngerinnen sehen Jesus und sie sind völlig aus dem Häuschen. Und sie brechen in Jubel aus, weil sie Wunder erlebt hatten. Und das haben sie gerade. Sie sind gerade gekommen, unten vom Toten Meer, also 400 Meter unter dem Meeresspiegel von Jericho sind sie gekommen. Und da haben sie allein, davon erzählt Lukas, zwei große Wunder erlebt. Das erste Wunder, was sie in Jericho erlebt haben, ist, dass ein Mann, der als blinder Bettler völlig verarmt am Straßenrand liegt, und nach Jesus schreit, dass dieser Mann wieder sehen kann. Sie erleben, dass Jesus ihm die Hände auflegt und dass er wieder gucken kann. Und das zweite Wunder, was genauso groß ist, haben sie erlebt, dass nämlich der Oberzöllner von Jericho, Zachäus heißt er, ein richtig böser Mann, der Menschen über Jahre und Jahrzehnte ausgenommen hat wie Weihnachtsgänse, der sich ein Kehricht nicht kein bisschen darum geschert hat, ob andere verarmen, ob andere ihren Kindern Frühstück geben können. Das hat ihn überhaupt nicht gejuckt. Und dieser Mann begegnet Jesus und Jesus kommt in sein Haus. Und dieser Mann, der so festgelegt war auf das Böse, der so gehasst war von allen, der ändert sein Leben. Und er fängt ganz neu an. Das ist mindestens so ein großes Wunder, wie wenn ein Blinder wieder sehen kann, dass jemand, obwohl er schon alt ist, sich nochmal ändert und neu anfängt. Und dieser Zachäus, der schenkt einen Teil des Besitzes an die Armen, der sagt, ich will denen zurückgeben, die ich übers Ohr gehauen habe, ich will mein Leben ändern. Und Jesus sagt, du bist auch ein Gotteskind. Und das hat er gedacht, das wäre er schon gar nicht mehr. Und das bist du aber, auch du bist ein Gotteskind, jeder von euch. Und jeder ist gerufen, so wie Jesus das zu Zachäus gesagt hat, ich will heute bei dir einkehren. So sagt Jesus heute zu jedem von uns in diesem Gottesdienst und alle, die zugucken zu Hause, ich will heute bei dir zu Gast sein. Ich will heute bei dir sein. Die Wunder haben sie erlebt, zwei Stück an der Zahl, von denen jedenfalls erzählt Jesus noch ein Gleichnis. Das handelt von einem König, von einem Mann, der König werden soll. Aber die Leute in der Stadt, aus der er kommt, die wollen ihn nicht. Die lehnen ihn ab und die versuchen, ihn umzubringen. Aber da gehen wir jetzt nicht näher drauf ein, da kommt der Text selber, ist die Erklärung, glaube ich, dazu. Eins ist ziemlich schade in dieser wunderbaren Basisbibelübersetzung, die ich sonst sehr liebe, denn es fehlt ein Wort. Ein Wort, das im Griechischen dasteht, das leider in der Basisbibel, und sie ist damit die einzige Übersetzung, in der dieses Wort fehlt. Denn vollständig heißt der zweite Satz, da brach die ganze Schar der Jüngerinnen und Jünger voller Freude in lauten Jubel aus. Und dieses voller Freude steht nicht in dem Übersetzungstext, steht aber im griechischen Original. Und es ist so wichtig. Fröhlich, sagt Martin Luther. Fröhlich lobten die Gott. Fröhlich lobten die, beteten sie ihn an. Fröhlich. Und da fällt mir der Kämmerer ein, dieser äthiopische Finanzminister, der mit Philippus zusammen in einer Staatskarosse fährt und sich die Bibel auslegen lässt und der sich dann taufen lässt, weil er sagt, ich will auch dazugehören. Ich will auch einer von Jesus' Leuten sein. Und dann lässt er sich taufen und dann heißt es am Ende dieser Geschichte, in der Apostelgeschichte, und er zog seine Straße fröhlich. Überhaupt kommt das Wort Freude und fröhlich in der Bibel 500 Mal vor. Friedemann, du nimmst mir das nicht übel. Friedemann hat vorhin gesagt, wenn du noch was brauchst für sonntags, ja, dann lass die Augen tränen. Wenigstens sonntags, ja, im Gottesdienst kann man ein bisschen traurig aussehen, da hat man so rote Augen. Das ist doch ganz oft unser, oder? Im Gottesdienst, da muss man schön ernst sein. Und dann kann man noch einen Bonbon lutschen unter der Maske, damit es noch so sieht, als ob man vor Rührung so Tränen in den Augen hat. Fröhlich. Im Gleichnis vom verlorenen Sohn. Als der Vater seinen Sohn wieder annimmt, der weggelaufen war, da kommt viermal das Wort fröhlich vor. Fröhlich sein. Die Freude am Herrn ist meine Stärke. Friedrich Nietzsche, der große Philosoph, der große atheistische Philosoph, hat gesagt, die Christen müssten erlöster aussehen, wenn ich an ihren Erlöser glauben sollte. Oder sie müssten fröhlicher sein, wenn ich an ihren Freudeschenker glauben soll. Und damit hat er recht. Christsein geht nicht im Sauertopf. Wenn wir unsere alten Lieder, diese wunderbaren Lieder, die aus hunderten Jahren Christsein und Christentum entstanden sind, mal durchgucken, da Heike und Luisa haben gerade am Anfang so ein Loblied gesungen, oder singt mit vollen Chören, singt mit ganzem Herzen, singt mit Herz und Mund, ich singe dir mit Herz und Mund, ich singe mit Schall, ihn preisen auf der Erd, ich will ihn herzlich loben, solange ich leben werde. Oder einer wünscht sich, ach, dass ich 1000 Zungen hätte, um Gott zu loben, so wie es ihm gebührt. Und Cyriakus Schneegas, das war ein Pastor im 16. Jahrhundert, in der Zeit Martin Luthers, der hat zwei seiner Söhne begraben müssen, als kleine Jungs. Und er dichtet in einem Lied um diese Zeit, in dir ist Freude in allem Leide. Viele kennen das von euch. Das ist dieser Mann und genau das ist gemeint. Also, gehen wir weiter in dem Text. Nicht, dass Anne die rote Fahne schwenken muss, wenn ich wieder so lange predige. Also, was rufen die jetzt? Jetzt kommt der Vers 38. Sie riefen, gesegnet ist der König, der im Namen des Herrn kommt. Friede herrscht im Himmel und Herrlichkeit erfüllt die Himmelshöhe. Die rufen vor Jesus aus, was sie glauben über ihn. Die gehen in die Öffentlichkeit der Stadt Jerusalem hinein und erzählen und verkünden ihren Glauben. Und da sagen sie drei Dinge an diesem Tag. Sie rufen drei Dinge aus. Erstens rufen sie aus, Jesus ist König. Er ist der Herr. Ihn beten wir an. Er sei gesegnet, das ist das gleiche Wort im Griechischen wie das Wort für gepriesen. Er sei gepriesen, er sei gesegnet. Zweites, was sie sagen, ist, er ist mehr als ein Mensch. Er kommt im Namen und im Auftrag des Herrn. Er ist mehr als ein toller Rabbi. Er ist mehr als ein Revolutionär. Er ist mehr als der neue Mann. Er ist mehr als ein Aussteiger. Er ist mehr als ein Wunderheiler. Er ist mehr als ein Aufsässiger, ein Aufständischer. Er ist mehr als ein Reformer. Er ist mehr als ein begnadeter Prediger. Er ist der Sohn des Höchsten. Er kommt direkt von Gott. Und das Dritte, was sie sagen, ist, Friede und Ehre ist im Himmel. Und das erinnert vielleicht den einen oder anderen an die Weihnachtsgeschichte, als die Hirten auf dem Feld sind, da kommen die Engel in großen Scharen und dann singen sie ein Lied, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden. Da kommt der Frieden sogar runter auf die Erde und das ist gemeint. Friede und Ehre im Himmel. Das heißt, Gott hat durch diesen Mann Frieden gemacht, Frieden angeboten dir, dass du fröhlich leben kannst in der Gewissheit, dass Gott an deiner Seite ist und dass er dir vergibt, wenn du ihm deine Schuld bringst. Dass er deinem Leben Zukunft gibt über den Tod hinaus. Dass er dir hilft mit Rat und Tat, ganz tagesaktuell. Vers 39, es waren auch einige Pharisäer unter der Volksmenge, jetzt kommen die Stänkerer, ja? Die riefen ihm zu, Lehrer, bring doch deine Jünger zur Vernunft. Das Wort zur Vernunft bringen kann auch heißen zurechtweisen. Bring die mal zur Raison. Kann sogar strafen heißen. Über die Freude im Glauben können wir gut reden, ja? Ja, der Glaube macht mich wirklich sehr fröhlich. Das fällt uns ganz leicht, aber uns wirklich zu freuen, es wirklich zu unserer Lebensart zu machen, fröhlich zu sein über Gottes Gegenwart in unserem Leben, mitten im Leid, wie Schneegas dichtet. Und diese Pharisäer, die sagen, Glaube ist Kopfsache. Das macht man in seinem Verstand aus. Glaube ist eine Kopfsache und Diese Geschichte sagt nein. Und die Bibel sagt nein. Diese Pharisäer rezitieren jeden Tag Psalmen, viele. Und über 100 Mal kommt allein in den Psalmen das Wort fröhlich vor und Freude. 100 Mal fröhlicher Lobpreis in den Psalmen. Und es ist nicht erlaubt, ihn so zu loben. Bring doch deine Jünger mal zur Vernunft. Können die nicht mal ordentlich sich verhalten wie vernünftige religiöse Menschen? Ernsthaft? Gesittet? Es ist einerseits, was die Pharisäer stänkern, ist ein Widerspruch gegen dieses Bekenntnis. Jesus ist König. Jesus ist Gottes Sohn. Und er macht Frieden zwischen Gott und den Menschen. Es ist ein Widerspruch gegen dieses Bekenntnis, aber es ist auch ein Widerspruch gegen diese Art und Weise, vor ihm herzugehen und zu rufen, gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Der ist es. Gegen diese Art muss man widersprechen. Das ist viel zu laut. Das ist viel zu doll. Ich weiß nicht, wer von euch Johann Sebastian Bach liebt. Ich liebe ihn sehr. Und wenn ich den Anfang vom Weihnachtsoratorium höre am ersten Advent, da geht mir das Herz auf und die Tränen, die Freudentränen schießen mir in die Augen. Und in diesem ersten Choral, da heißt es, jauchzet, frohlocket, auf, preiset die Tage, rühmet, was heute der Höchste getan. Und am Schluss heißt es dann, stimmet voll Jauchzen und Fröhlichkeit an. Das ist ganz toll. Und das dürfen alle. Das dürfen alle gut finden. Aber ein modernes Lobpreislied, was denselbe Aussage hat, das wird in unserer Kirche zumindest, wenn ich in der Landessynode bin oder unter Kollegen, oft sehr, sehr kritisch beäugt. Traditionen sind erlaubt. Und wir können vorletzte Woche, wir können ganz toll Martin Luther rühmen. Das geht so bis in Arte und Deutschlandradio kannst du Beiträge hören über Luther in Worms. Wie der gestanden hat für seine Überzeugung, für sein Gewissen und fürs Wort Gottes, für die Bibel. Und da kann man, das geht bis ins Bildungsfernsehen hinein. Aber Christen, die heute im Alltag so mutig zu ihrem Glauben stehen wie Luther damals, in Taten und Worten, die werden, wenigstens mit Stirnrunzeln bedacht. Nicht so tolle. Bring mal deine Jünger ein bisschen zur Vernunft. Und wisst ihr, ich bin ein großer Fan von Dietrich Bonhoeffer. Und viele kennen ihn. Wer ihn nicht kennt, ist nicht so schlimm. Den lernt ihr noch kennen. Der war Pastor im Dritten Reich und einer der mutigsten Männer gegen Adolf Hitler und ist dann im April 1945 noch auf Hitlers persönlichen Befehl noch hingerichtet worden. Und es gibt wunderbare Briefe von ihm aus dem Gefängnis an seine Frau, also an seine Verlobte und vor allem an seinen Freund Eberhard. Und dieser Eberhard Bethge, der hat die später aufgeschrieben und diese Briefe enthalten ganz wunderbare Texte. Und die kann man lesen bis in die theologischen Fakultäten hinein. Da kannst du im Studium sitzen und kannst Dietrich Bonhoeffer zitieren und das geht. Aber davon wirklich zu leben und das wirklich zu glauben, was Bonhoeffer da schreibt, in seinen Glaubensbekenntnissen, in seinen Briefen, in seinen Schriften, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Und da wird man kritisch beguckt. Und dann kommt der letzte Vers. Jesus antwortete ihnen, das sage ich euch. Wenn diese schweigen, dann werden die Steine schreien. Und das ist für viele Menschen ein dunkler Text, weil sie nicht verstehen, was damit gemeint ist. Ging mir auch lange so. Es gibt verschiedene Ideen. Es gibt ganz verbreitet ist eine Idee, dass Jesus damit auf die Zerstörung von Jerusalem hinweist, die ja tatsächlich dann auch passiert, dass die Steine schreien. Aber die anderen, die haben ja nicht geschwiegen. Jesus hat sie ja nicht zum Schweigen gebracht. Also das ist Unsinn, das stimmt nicht. Das ist nicht gemeint. Und dann habe ich jetzt eine gehört, das sind so Oberkirchenräte haben die erfunden und Bischöfe in unserer Landeskirche und anderswo. Die haben gesagt, das ist nämlich, wenn wir Christen nicht mehr reden, ja, dann verkündigen unsere Kirchen, die Steine schreien. Also wir brauchen nicht mehr zu predigen, sondern wir machen nur noch offene Kirche. Machen nur noch die Kirchen auf, dass alle Leute reinkommen können und dann müssen sie nur die Ohren aufsperren und dann rufen die Steine. Das halte ich auch für ziemlichen Unfug. Ich wundere mich an diesem Tag heute, warum dieser Text mit diesem letzten Satz für den Sonntagkantate neu ausgesucht wurde. Und ich kann das, gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder die die Leute, die das ausgesucht haben, haben eine von den anderen Auslegungen bevorzugt. Oder sie wollten, dass wir alle kräftig ins Nachdenken kommen und ganz klein werden auf unseren Sitzen. Denn dieser Text, ihr Lieben, ist ein Gerichtswort. Das ist eine richtig krasse Ermahnung, gerade an uns. Wenn diese schweigen, wenn die nicht mehr rufen, dann werden die Steine schreien. Das heißt, ich werde gelobt werden. Jesus sagt, das Bekenntnis zu mir als dem König, dem Gottessohn und dem, der Frieden macht, das wird laut werden auf der Erde, überall, das könnt ihr gar nicht verhindern. Und wenn diese jetzt schweigen, dann werden es andere machen. Jesus hat mal gesagt, meine Gemeinde wird bestehen für immer und ewig. Und auch die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden. Das ist eine Zusage. Sein Bekenntnis wird laut werden, es wird bekannt werden, es wird gepredigt werden, es wird verkündigt werden. Vor 50 Jahren lebte die Mehrheit der Christen auf dieser Welt, auf der Nordhalbkugel. In Europa, in Nordamerika, in Asien. Inzwischen ist das Verhältnis 70-30 andersrum. Und da geht die Post ab. In Nigeria, mitten in der Verfolgung. Und in der Mongolei. In der Mongolei gibt es fast so viele Christen wie in Deutschland. Und wir sind in Deutschland als Kirche sehr, sehr satt und sehr, sehr reich und sehr, sehr leise und sehr, sehr müde. Dass Jesus zu seinem Wort steht, dass die Gemeinde leben wird auf dieser Welt für immer. Und dass die Pforten der Hölle sie nicht überwinden werden, das steht für mich fest. Darauf vertraue ich ihm. Ich habe neulich in der Landessynode vor 2 Wochen gesagt, die eigentliche Frage, die wir uns stellen müssen, ist, ob wir dabei sein werden. Ob wir diese Kirche sind, diese Gemeinde, die eine solche Zusage hat. Ob wir bereit sind, das neue Lied immer wieder anzustimmen. Uns wirklich in seinen Dienst zu stellen, ihn anzubeten, seinen Ruhm zu suchen. Das wird entscheidend sein. Und damit mache ich auch bald Schluss. Ich habe heute Morgen daran gedacht, dass Martin Luther mal gesagt hat, tritt frisch, also zu dem Prediger, ja, tritt frisch auf, mach's Maul auf, hör bald auf. Ja, also höre ich bald auf, will ja auch schön Luther die Ehre geben. Also ich glaube, 3 Dinge stehen fest, mach die Augen auf. Sieh, was Gott in deinem Leben tut und was er getan hat am Kreuz für dich. Erstens, mach die Augen auf. Zweitens, mach dein Herz auf. Denke nicht, dass du Gott mit deinem Verstand fassen kannst. Du wirst ihn erfühlen. Du wirst ihn verstehen mit dem Kopf, aber du wirst ihn spüren mit dem Herzen. Mach das Herz auf. Und dann drittens, mach den Mund auf. Und das geht jetzt leider nicht, sonst würden wir jetzt ganz kräftig miteinander einen Lobpreis anstimmen. Das geht nicht, so müssen wir das jeder für sich zu Hause machen oder Geduld haben. Und wir werden das machen und es wird wunderbar sein. Wir werden in dieser Kirche miteinander sitzen und wir werden miteinander singen, alte und neue Lieder. Aus vollem Herzen und aus voller Kehle wird das so sein. Und es wird Freude sein. Psalm 126 fiel mir ein, wenn der Herr die Gefangenen ziehe uns erlösen wird, dann werden wir wie die Träumenden sein. Dann wird unser Mund voller Lachen und unsere Stimme voller Lobes sein. Genau. Und Paulus und Silas fielen mir ein, die ins Gefängnis geworfen wurden, weil sie die Jesus so lieb hatten und die dann nachts beten und singen und durch den Lobpreis stürzen die Mauern ein und die Ketten lösen sich in dieser Geschichte. Und das stimmt. Da, wo du Gott dein Herz öffnest und deinen Mund auftust, da kann manche Kette abfallen. Und das wünsche ich uns miteinander, dass wir eines Tages... Ich hoffe, Philipp, du hast nicht recht, dass es noch 8 Jahre dauert, sondern bald hier zusammen sein können und miteinander das nachholen, was wir heute am Sonntag Kantate singet, nicht tun konnten. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, er bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus zum ewigen Leben. Amen.